Ja, vorhin hat mir jemand gesagt, jetzt bist du dann dran. Ich sage, nein, ihr seid dran. Ich habe noch hier kurz was. Wir hatten erst kürzlich die Beerdigung vom Frieder und haben dann hier Kaffee trinken und ja, das Gemeinsame, den Austausch danach organisiert. Und Frieders Eltern haben noch ein Grußwort geschickt. Das lese ich euch gerade vor. Als Eltern von Friedrich Hiller möchten wir uns bei der Gemeinde bedanken für die Begleitung unseres Sohnes während seiner Krankheit und bei allen, die nach der Trauerfeier mit großer Hingabe und großzügigen Gaben die Bewirtung in ihren Räumen und das Aufräumen übernommen haben. Auch die liebevolle Gestaltung des Raumes war wohltuend. Wir sind froh darüber, dass Frieder in ihrer Gemeinde Heimat gefunden hat. Es tut gut, in einer solchen Situation uneigennützige Zuwendung zu erfahren. Gott segne sie in ihrem Zusammenhalt, der vom Glauben getragen ist. Gundolf und Hannah Hiller. Es sind heute relativ viele neue Gesichter hier. Darum kurz zur Info. Wir predigen hier an einem Wort entlang. Wir haben ein Bibelbuch und Sonntag für Sonntag geht es, abgesehen von Unterbrechungen, in diesem Buch immer weiter. Vielleicht kann schon mal jemand ein paar Bibeln verteilen, weil ich werde heute Bibel... Ihr habt das schon, super. Ich war so woanders. Und wir sind jetzt gerade im Buch Amos und kommen ins dritte Kapitel. Und das ist was sehr Herausforderndes, es ist sehr spannend. Amos ist ein Prophet. Gott sprach viel durch Propheten, wie es in der Bibel aufgezeichnet ist. Ich bin der Meinung, Gott spricht heute auch noch oder will auch sprechen durch Propheten. Prophetien sind oft weniger schön für die, die es betrifft und für den, der es aussprechen soll. Nicht wenige Propheten haben das, dass sie Gottes Wort weitergegeben haben, mit ihrem Leben bezahlt dafür. Primär sind sie von den eigenen Leuten verfolgt worden, weil sie Gottes eigenen Leuten was gesagt haben, was unangenehm war. Und wir sind jetzt im Amos. Findet ihr da Amos? Das ist nicht ganz so groß wie die Psalmen. Kapitel 1 und 2 hatten wir schon. Und in diesen beiden ersten Kapiteln ging es darum, dass Amos Gericht gepredigt hat über die Völker außenrum von Israel, was sie Übles tun, was Gott mit ihnen vorhat. Und da hat dann wohl jeder Israelit auch zugestimmt, jawohl, das geschieht denen recht, gut so. Um dann diese Spirale enger zu drehen und dann auf Israel einzugehen und sagen, Leute, bei euch passt es auch nicht. Doof, wenn man vorher zugestimmt hat, dass es bei den anderen recht so ist, dass Gott Gericht übt. Und wenn man selber schuldig ist, was soll man dann noch sagen? Aber wir sind jetzt angelangt an dem Teil, wo Gott durch Amos zu seinem Volk spricht. Und es fängt an mit, hört dieses Wort. Warum sagt ihr das? Hört dieses Wort. Weil wie oft redet jemand, redet Gott und zwischen Hören und Hören ist ein Unterschied. Ich muss selber eingestehen, dass oft genug, wenn ich aus der Predigt rausgehe oder am Abend, fragt mich jemand, worüber ging denn das Thema? Gott und Jesus. Und ich glaube, es war gut. Ich kriege es von meinen Kindern mit, wenn sie aus der Schule kommen. Fahrschule machen sie jetzt. Und, was war das Thema? Manchmal wissen sie noch was. Und darum stellt Amos hier vorne an, hört dieses Wort. Und ich mag jetzt mal lesen, Amos 3, Verse 1 bis 8. Hört dieses Wort, das der Herr gegen euch gesprochen hat, ihr Kinder Israels, gegen das Recht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Es lautet so, nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde, darum will ich auch all eure Missetaten an euch heimsuchen. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhle die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm kein Köder gelegt worden ist? Schnellt wohl die Falle vom Erdboden empor, obwohl sie gar nichts gefangen hat? Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, und wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht weissagen? Hört dieses Wort, das der Herr gegen euch gesprochen hat. Gott spricht deutlich zu seinem auserwählten Volk, zu den Israeliten, die er aus Ägypten herausgeholt hat, zu den Israeliten, zu denen er gesagt hat, ihr seid mein Volk. Schön, das war vor 2.500 Jahren, er hat zu Israel gesprochen und die haben das wohl gebraucht. Schön, dass die Bibel nicht so ein dünnes Buch ist, sondern wirklich viele schöne Geschichten drinstehen, auch weniger schöne Geschichten, und dass wir da lesen können, was Gott mit jedem irgendwann mal auf der Welt zu tun hatte. Ich bin der Meinung, das ist alles niedergeschrieben, weil es auch zu uns sprechen soll, weil es auch für uns eine Bewandtnis hat. Es ist schön und gut, sich damit auseinanderzusetzen, warum Israel damals Gericht gepredigt worden ist. Aber vielleicht gibt es Parallelen, vielleicht sind ja auch wir Menschen, zu denen Gott sprechen mag. Vielleicht ist uns deshalb die Bibel gegeben, dass sie zu uns spricht. Vielleicht sollen wir sie nicht bloß als Geschichtsbuch sehen, historisch gesehen und Geschichtenbuch, sondern Gott, was willst du heute zu mir sagen? Und ich bin der Meinung, Gott will uns heute etwas sagen. Und darum hört dieses Wort. Er spricht zu seinem auserwählten Volk, also im übertragenen Sinne auch zu uns. Er sagt, er hat das Geschlecht aus dem Land Ägypten herausgeführt. Nur euch habe ich ersehen aus allen Geschlechtern der Erde. Was sagt die Bibel zu uns im Neuen Testament? 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 9 und 10. Ihr aber, er spricht zu den Gläubigen, zu den Christen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Für mich eine ganz klare Parallele. Damals war Israel das auserwählte Volk, heute sind wir ein auserwähltes Volk. Und auserwählt zu sein, bedeutet nicht, einen Freibrief für weiteres gottloses Verhalten zu haben. Gott hat Israel nicht aus Ägypten rausgeholt, damit sie dann alles treiben können, was sie wollen in Kanaan. Und Gott hat uns nicht errettet, dass wir halt errettet sind und dann weiterhin tun können, was wir eigentlich wollen. Hauptsache mal errettet. Und darum hat Gott Propheten geschickt zu Israel. Zu der Zeit ging es Israel hervorragend. Es war Friede, sie hatten Könige, die sich wirklich darum gekümmert haben, dass Wohlstand da ist. Und es gab auch eine Wohlstandsgesellschaft, aber auch viele, 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 denen es nicht so gut ging. Aber es gab auch viele, denen es hervorragend ging und die dann Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren. Auch im eigenen Volk Leute unterdrückt haben und so weiter. Aber es war keine allgemein große Not. Und in das spricht Amos hinein, Leute, euch geht's zu gut. Und vielleicht spricht Gott heute zu uns, hey, irgendwie, euch geht's zu gut. In Hebräer 10, Verse 26 bis 29 steht, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, Er spricht zu Leuten, die errettet sind, Leute, die Gott kennengelernt haben. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Es sind harte Worte, aber die stehen in der Bibel. Die sind geschrieben für Gläubige. Und jetzt geht es weiter im Vers 3 und 4 aus dem Amos. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhle die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm kein Köder gelegt worden ist? Schnellt wohl die Falle vom Erdboden empor, obwohl sie gar nichts gefangen hat? Ach, hier geht es um Jagdtechniken. Wir haben jemanden hier, der geht auch ab und zu auf die Jagd, der kann uns bestimmt genau erklären, was Amos da den Israeliten sagen wollte. Das war der Jagd, funktionierte so und so. Nein! Amos war ein Viehhirte und das waren Sachen mit der Natur, mit Tieren, kannte sich aus. Und ich finde es sehr praktisch, und Jesus hat es auch getan, dass man mit Beispielen Dinge versucht klarzumachen. Und worum es hier geht, ist, Amos zählt Beispiele auf, dass jedes Geschehen eine Vorgeschichte hat. Alles hat eine Ursache, wenn es geschieht. Es geschieht nichts unerwartet, nichts geschieht unvermittelt. Gehen zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Das heißt, vorher war eine Übereinkunft, die haben miteinander gesprochen, die haben was vereinbart, dann gehen sie miteinander. Da war vorher was und jetzt gehen sie miteinander. Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Nein, er hat einen Raub, er hat was gefangen und jetzt brüllt er. Er würde nicht brüllen, wenn er nichts gefangen hat. Gerät ein Vogel in eine Falle am Boden, wenn kein Köder gelegt worden ist? Also, es wurde ein Köder gelegt und dann wird der Vogel gefangen. Das sind alles Sachen, Aktio und Reaktio. Und jetzt, Vers 6, kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Aktio, Reaktio. Gott schickt Unglück. Schickt er denn ein Unglück, ohne vorher was gesagt zu haben? Gott ist immer in Kontrolle. Es geschieht nichts, das er nicht genehmigt hat oder das er sogar bewirkt. Können wir das vereinbaren mit unserem Gottesbild, dass Gott so ist, dass Gott es tut? Aber Gott kündigt Gericht an, Gott kündigt Konsequenzen an für Fehlverhalten. Sowas kommt nicht unvermittelt. Vers 7, nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht weissagen? Als Dave über Amos 1 angefangen hat zu predigen, hat er ein YouTube-Video laufen lassen, das eigentlich nur mit Löwengebrüll gefüllt war. Und ich habe es gesehen, wie manche Leute jedes Mal erschrocken sind, wenn der Löwe wieder neu angefangen hat, sein furchtbares Brüllen zu brüllen. Und wir lesen, dass Gott brüllt. Und hier, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte nicht weissagen? Sind wir schon mal erschrocken über Gottes Wort? Richtig erschrocken. Oh wei! Kennen wir dieses Gefühl? Oder ist für Gott uns immer, miau, miau, ah, armer schwarzer Kater, schön, dass du mich gefunden hast. Nein, Gott ist auch schrecklich. Und hat uns Gottes Wort mal so berührt, wie dieses Video mit dem Löwengebrüll? wo die Leute zusammengezuckt sind und es steht hier, dass Gott brüllt. Haben wir Gott jemals so wahrgenommen? Was ist heute? Gibt es heute noch Propheten? Wir haben als voriges Buch, waren wir im Korintherbrief, 1. Korinther 12, Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Und im Kapitel 14 sagt er, also Brüder, strebt danach zu Weissagen. Und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Es gibt noch Propheten, offenbar. Ich meine, hier ist jetzt keiner mit dem Kamelhaarmantel durchgekommen und hat noch die Heuschrecken aus seinen Zähnen gepult. Habe ich die letzten Jahre nicht gesehen. Aber irgendwo müssten diese Propheten sein. Und irgendwo müssen die Leute sein, durch die Gott spricht, durch die Gott auch brüllt. Hat Gott heute nichts mehr zu sagen? Oder trauen die Propheten sich gar nicht her? Also ich weiß von einigen Propheten, wenn ich die Bibel lese, die waren überhaupt nicht scharf drauf. Und die wollte auch keiner hören. Und manchmal haben sie gesagt, doch, sag, was Gott sagt und wir wollen es dann garantiert auch tun. Und haben sie es gesagt? Ah nee, doofe Idee. Machen wir doch nicht. Aber es gibt heute noch Prophetie und Gott brüllt heute noch. Ich meine, es ist nicht schön zu erschrecken. Aber das ist Gott. Warum tut Gott denn schreckliche Sachen überhaupt? Nicht, weil er ungerecht ist, sondern weil er gerecht ist. Gott hat von Anfang an zu den Menschen gesprochen und ganz deutlich gesagt, dass auf Gehorsam Segen folgt und auf Ungehorsam Strafe. Und diese Strafandrohungen hat er bestimmt nicht lieblich geflötet, sondern sie waren furchteinflößend. Gott spricht im 5. Mose 11, Verse 26 bis 28, so lege ich heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, sodass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. Das ist sehr deutliche Worte. Und wenn ich mit meinen Mädchen, mittlerweile wird es schwerer, die werden größer, selbstständiger, aber wenn ich denen gesagt habe, wenn wir wieder nach Hause kommen, dann ist das erledigt. Dann war das nicht, ich mache euch mal einen Vorschlag. Also wunderbar wäre, wenn ihr das alles in Ordnung bringt. Und wenn nicht, dann ist halt auch nicht so schlimm. Aber ich bin unbedingt dafür, dass ihr das macht. Und ich werde euch vielleicht auch bestrafen müssen. Können wir mal schauen, wie das dann wird. Und nein, ich habe das teilweise sehr deutlich gesagt. Ich bin jetzt nicht der Schimpfer zu Hause. Es ist gut, die beiden sind nicht da, die können nicht widersprechen. Aber ab und zu sagen sie mir, dass sie sich sehr genau an die Situationen erinnern können, wo ich sehr deutlich wurde. Das heißt, es ist nicht inflationär, Androhung und Schimpfen, sondern wirklich nur, wenn es tatsächlich aus meiner Sicht notwendig war und daran können sie sich erinnern. Und ich habe sie lieb und sie haben mich lieb und es passt alles, aber ich glaube, sie nehmen mich auch ernst. Ich nehme sie auch ernst. Aber wenn Gott Gericht androht, Segen und Fluch vorlegt, dann ist es was äußerst Ernstes. Und zur Erinnerung, Amos Kapitel 1, Vers 2, der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen der Hirten trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Gott spricht und da bewegt sich was. Weil der Herr spricht. Wer ist schon mal bei Donner oder Blitz und Donner erschrocken? So spricht Gott auch. Das ist Gott. Erschrecken wir noch vor seinem Wort? Kennen wir Gottes Furcht? Was ist denn Gottes Furcht? Guckt mal durchs Neue Testament, nicht Altes Testament, Neues Testament. Sucht mal allein das Wort Furcht und Fürchten in Verbindung mit Gott. Aber so häufig kommt es darin vor. Und was lesen wir in der Apostelgeschichte? Die erste Gemeinde, Apostelgeschichte 9, 31. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa. Ach, das ist schön, Frieden. Und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut, jawohl. Und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Sie wandelten in der Furcht des Herrn. Jeder, der einen Rottweiler hat, sollte Respekt vor seinem Hund haben. Das ist kein Schmusetier. Er muss nicht den ganzen Tag Angst haben, dass der Hund jetzt plötzlich über ihn herfällt. Er muss nicht dauernd Angst haben, dass er andere Menschen anfällt. Aber er sollte wirklich einen gesunden Respekt davor haben. Wenn unser Jäger durch den Wald geht, der läuft nicht ängstlich und macht sie in die Hose, weil eine Wildsau da sein könnte. Aber er weiß ganz genau, wenn da Wildsau auftaucht, oh, oh, oh. Und haben wir sowas wie einen gesunden Respekt, Ehrfurcht, Gottesfurcht vor Gott? Haben wir das? Oder kennen wir bloß den lieben Gott? Jesus sagt im Lukas 12, Verse 4 und 5, ich sage euch aber, meinen Freunden, er spricht zu seinen Freunden, also wir sind Freunde Jesu, er spricht zu uns, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Die Bibel sagt sehr viel zu Gottes Furcht und dass Gott zu fürchten ist. Psalm 111, 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Die Furcht der Herrn. Kenne ich Furcht vor Gott? Dann habe ich schon mal den Anfang der Weisheit. Kenne ich keine Gottesfurcht? Laut Bibel keine Weisheit. Die Bibel ist nicht bloß Gottes Wort und eine Sammlung schöner Sprüche, die manchmal mit weniger schönen und unverständlichen Passagen dann überbrückt wird. Weil die schönen Bibelsprüche kennen wir alle. Über den Segen und Gottes Kraft und die Sonne und alles super und... Und zwischendrin sind die Passagen, die sind halt doof. Und damit kann man nichts anfangen und das höre ich nicht gern. Und das gilt bestimmt für die Gottlosen und sonst noch was. Nein, das ist Gottes geoffenbartes Wort und das gilt alles für uns. Und wenn wir die Bibel lesen und ernst nehmen, dann lernen wir Gott kennen, der souverän ist und den wir wegen unserer Sündhaftigkeit auch fürchten müssen. Wirklich fürchten. Und Jesus, unser Freund Jesus, ist nicht bloß Erlöser, sondern auch Richter. Johannes 5, das Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Alles Gericht hat Gott Jesus übergeben. Jesus ist nicht bloß der, der gelitten hat, und Verständnis für alles hat und alles zudeckt. Lest mal, Offenbarung, Sendschreiben. Was sagt der Jesus? Es kotzt mich an, auf Deutsch, wie ihr unterwegs seid. Das sagt er zu der Gemeinde. Jesus, der Richter, ihn sollen wir auch fürchten. Und weil Gott gerecht ist, er ist gerecht, darum richtet er, wie er auch vorher angekündigt hat. Das haben wir gehabt in den Versen 6, 7, 8. Gott hat Gericht angekündigt. Auch den Gläubigen, die die Gnade und Vergebung spotten und ihm auf der Nase rumtanzen. Da ist Gericht angekündigt. Nehmen wir das ernst? Haben wir Ehrfurcht vor Gott? Kommt es bei uns an? Im Moment, wir sind auch als Familie davon indirekt betroffen, das Erdbeben in der Türkei. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Wenn ich in die Bibel schaue, was am Ende der Zeit kommt, da kommen noch ganz andere Sachen. Und jetzt bin ich ganz schnell dabei zu sagen, ha ja, Erdogan baut einen neuen islamischen Gottesstaat auf und dann ist klar, dass Gott dort auch Gericht schickt. Logisch, bei uns ist sowas nicht, weil, hallo, wir sind ja noch ein frommes Land. Aha. Ich weiß nicht, warum Gott hier sowas nicht schickt. Es ist Gnade. Und Jesus sagt ganz deutlich, ich denke, das spricht in diese Situation rein, mit der Türkei und wie wir das sehen dürfen, sollen, in Lukas 13, Verse 1 bis 5. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so unkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr auch so umkommen. Das ist kein Zeichen, dass die jetzt besonders schuldig sind, dass dort sowas passiert ist. Und wir sind außen vor, weil wir unschuldig wären. Er sagt ganz klar, wir sollen Buße tun. Und jetzt haben wir Gottesfurcht. Kennen wir das, Gottesfurcht? Haben wir schon mal sein Brüllen gehört? Haben wir schon mal gezittert vor Gott? Haben wir unsere Schuld vor ihm erkannt und bekannt und dafür Buße getan? Für unsere Schuld? Dass Erdogan einen muslimischen Gottesstaat aufrichten will, ist schlimm. Dass ich andere Menschen schon mal belogen habe, schlecht über jemand geredet habe, irgendwo Geld hinterzogen habe, das ist auch schlimm. In Gottes Augen ist es genauso schlimm. Das sind nicht schlimmere Sünder als wir. Uns, wir haben, wenn Gott gerecht in aller Konsequenz ist, haben wir die Hölle verdient. Genauso wie die anderen auch. Wir haben sie verdient und Gott ist gerecht. Und weil Gott gerecht ist, kommen diese Gerichte, die er vorher angekündigt hat. Und es wird passieren. Und es passiert. Aber Gott ist auch Liebe. Und er sucht nach Wegen, um uns vor diesem Gericht zu retten. Es hat schon angefangen im Paradies. Er wollte mit Adam und Eva dort wirklich eine super Zeit haben. Darum hat er gesagt, Leute, passt auf, die zwei Bäume, lasst mir die bitte in Ruhe. Weil ich genau weiß, was dann passiert. Lasst es. Tja. Später die Sintflut. Noah mit seiner Familie hat überlebt und der Regenbogen. Und jetzt macht's richtig. Ja, die Geschichte kennen wir. Dann Volk Israel, Befreiung aus Ägypten. Und jetzt kommt er in das gelobte Land. Jetzt macht's doch bitte richtig. Und? Und weil es keinen anderen Weg gab und weil er gerecht ist und weil er richten muss. Wenn ich meinem Kind sage, lang bitte nicht auf die heiße Ofenplatte und irgendwann langt es doch drauf und verbrennt sich die Hand, dann ist das nicht mein Gericht, sondern es ist einfach so. Aber es wollte nicht auf mich hören. Ich verbrenne dem doch nicht extra die Finger, wenn ich sage, geh nicht so nah an den Abgrund, du fällst dann runter und es fällt runter und ist, ja, dann ist es aber nicht, weil ich es runtergeschubst hätte, sondern ich habe genau gewusst, was passiert, darum sage ich es. Und Gott hat, ist gerecht. Es ist, ich vergleiche das manchmal, Gott ist eine Kerze und brennt und wir sind die Motten. Und jetzt verliebt sich die Motte in die Kerze. Und dann fliegt die Motte in die Kerze aus lauter Liebe. Was passiert mit der Motte? Stinkt. Wenn die Motte aber selbst Licht wird, dann können sie zusammenkommen. Und das ist Jesus, der uns verändert, verwandelt. Und nur die Liebe zu Gott, die hilft gar nichts. Wir müssen uns verändern lassen, wir müssen verändert werden durch Jesus Christus. Und das hat Gott gewusst und darum hat er als Letztes, um uns vor diesem Gericht zu bewahren, seinen Sohn, seinen geliebten Sohn hierher geschickt, dass er stirbt, auf dass wir leben dürfen, dass wir nicht in dieses Gericht kommen. Und wir wollen doch nicht solche sein wie die Israeliten, die im gelobten Land wohnen und Gott auf der Nase rumtanzen. Oh, wir sind errettet, wir sind raus aus Ägypten. Oh, Jesus ist für mich gestorben, es ist alles irrelevant. Nein. Und wir lesen jetzt im Propheten. Und der Prophet spricht, Gott brüllt. Und es soll uns auch erreichen. Und das Ausmaß der Liebe Gottes und das Geschenk der Gnade können wir erst begreifen, wenn wir die Ernsthaftigkeit der Lage eigentlich begreifen. Wir reden vom Evangelium als die gute Botschaft, die frohe Botschaft. Jede frohe Botschaft ist nur darum eine frohe Botschaft, weil es vorher eine negative Botschaft gab. Wenn du jetzt zum Arzt gehst, der untersucht dich und sagt, oh, ich habe eine gute Nachricht für Sie, 5 Jahre haben Sie noch. Hä? Ach so, Entschuldigung, ich habe vergessen, Sie haben eine ganz schlimme Krankheit, normalerweise 1 Jahr, aber Sie haben noch 5 Jahre. Dann relativiert sich das. Die schlechte Botschaft ist, wir müssen sterben, wir sind verdammt. Und die gute Botschaft ist, wir müssen nicht zwangsläufig, wenn wir Buße tun, erkennen, dass wir schuldig sind vor Gott und die Gnade annehmen von Jesus. Aber diese Gnade ist kein billiges Geschenk, es ist ein unverdientes Geschenk. Und diese Gnade, was ist denn Gnade, wenn ich etwas begangen habe, auf das Strafe steht und ich werde begnadigt? Leute können auch im Justizwesen nur begnadigt werden, wenn sie sich vorher schuldig bekennen, sonst gibt es keine Begnadigung. Und wir müssen erkennen, dass wir schuldig sind, bekennen, dass wir schuldig sind und um Gnade bitten, Buße tun, umkehren. Und dann kriegen wir das Gnadengeschenk durch Jesus. Und umso größer ist dann die Dankbarkeit, dass wir das Vorrecht haben, Papa zu Gott zu sagen, zu diesem heiligen Gott, der alles vernichten kann und dessen Gericht kommen wird, zu dem dürfen wir Papa sagen. Jesus, der aus dem Himmel gekommen ist, der alles gegeben hat, zu dem dürfen wir Freund sagen und er ist unser Freund. Das ist nichts, das ist keine billige Freundschaft. Es ist nicht einfach so, dass wir zu Gott Papa sagen dürfen. Aber wenn ich erkannt habe, dass er mich aus meiner Sündhaftigkeit, aus meinem Dreck errettet hat, wenn ich dankbar bin, dann sage ich, danke Papa. Wenn ich erkenne, dass ich schuldig bin und Jesus hat mich befreit, dann sage ich, danke, mein Freund Jesus. Aber vorher muss das erschreckend sein, sonst ermesse ich diese Gnade überhaupt nicht. Und ich finde, Amos spricht sehr deutlich auch zu uns. Amen.